Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunk und dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich freue mich sehr, wieder bei euch HörerInnen zu sein. Ich habe jetzt längere Zeit nicht moderiert, das hatte unterschiedliche Gründe, aber jetzt wieder hier live vor dem Mikrofon und gemeinsam mit meinen beiden Gästen, Tom Lohner und Martin Barsch, ein herzliches Hallo.
Hallo, guten Morgen, guten Vormittag.
Hallo, schön hier bei euch zu sein.
Und als erstes möchte ich meine zwei Männer vorstellen. Tom Lohner ist Künstler, Martin Barsch Kurator. Das war jetzt die kürzeste Vorstellung, jetzt machen wir sie ein bisschen länger. Weil, warum sind die beiden heute hier? Weil es geht um die Weltausstellung in Osaka, die auch einen steirischen Beitrag haben wird. Und bevor die beiden nach Japan abreisen, holte ich sie mir schnell ins Studio, um mit ihnen noch im Vorfeld darüber zu reden, wie die Steiermark heuer dort vertreten sein wird. Aber zuerst, es gibt nämlich quasi, ich bin ein bisschen, wer sich erinnert, in den 70er Jahren gab es Robert Lemke, wer bin ich, dann durfte man immer ein Schweinchen aussuchen. Ich habe zwei Einstiegsfragen, die immer dieselben sind und zuvor gibt es immer eine kleine biografische Einleitung. Also Martin Barsch, geboren also in 76 in Frankfurt am Main, ging aber dann zur Schule in Idstein im Taunus. Wir fanden das so schön, jeder kann das googeln, wie klein oder wie groß das ist und wo das liegt, vielleicht auch eine Reise wert. Er ist auf alle Fälle immer schon fürs Theater da gewesen, ging sofort nach seiner Schule ans Staatstheater in Wiesbaden und studierte dann Komparatistik, Germanistik und Theaterwissenschaften. Der Martin schaut mich mit großen Augen an, ob ich ja alles richtig
sage. Ja, alles fein. Alles
richtig. Er kam in Wahrheit vor 10 Jahren nach Graz, um Chefkurator beim Steirischen Herbst zu werden und ist seitdem da geblieben. Er kuratiert die unterschiedlichsten Ausstellungen und Formate. Das letzte war Heile Welt auch im Vorjahr im Schaumbad in Graz oder auch schon 2021 kuratierte er bei der Expo in Dubai und so auch heuer wieder den steirischen Beitrag für Osaka. Tom Lohner ist Künstler und ein Teil des steirischen Beitrags für Osaka, war aber auch schon 2021 in Dubai bei der Expo vertreten. Er ist überhaupt Künstler, lebte auch eine Zeit lang als Kind in Amerika, absolvierte dann Grafikdesign an der Ortweinschule in Graz, studierte dann wieder ein bisschen in Amerika bei Julian Jay seine,
wie sagen wir jetzt? Seine, ja, würde ich sagen, Kunstprofessor.
Genau, und hat aber dann, wenn man so liest, das Grafikdesign ein bisschen aufgegeben, um seit 2015 als Künstler tätig zu sein. Das Spannende ist, Tom hat ganz viele Auftragnehmerinnen und Auftragsarbeiten, die er so absolviert und da gehören Popgrößen dazu, wie große Firmen auch. Und in Graz wurde er eigentlich noch einmal besonders bekannt durch die Straßenbahn, die er gestaltete für 50 Jahre Kronenzeitung. Einmal richtig. 2019 und einmal 2022, eine Runderneuerung.
Absolut richtig, Volltreffer.
Und das Besondere ist aber auch, dass Tom auch schon mit Wänden viel zu tun hat. Wandbemalungen in unterschiedlichsten Größen und an unterschiedlichsten Orten, von der Steiermarkwand in St. Peter beginnend bis zu Wien oder auch eine große Magic Key Wand für das Schlüsselmuseum in Graz, die Shell Collection. Auch einen Besuch wert in der Wiener Straße. Sehr spannender Ort. Und jetzt, ihr beiden, kommt die erste Frage. Audio oder Video?
Wer will zuerst antworten? Martin?
Ich würde, glaube ich, Video sagen, aber wir sind in einem Podcast, vielleicht sollte ich lieber Audio sagen.
Bei mir ist es Audio, weil ich nämlich meine Gedankenwelt zu Audio extrem cool entfalten lassen kann. Fantasie ist so stark.
Ja? Und dann kommt gleich die nächste Frage, Kunst oder Kultur?
Kunst.
Ja, absolut Kunst.
Sehr nett.
Einstimmig, Martin.
Meine erste Frage ist gleich an dich, Martin. Wir wissen, am 13. April eröffnete die Expo in Osaka ihre Tore unter dem Motto Designing Future Society for Our Lives. Und 160 Länder sind vertreten mit innovativen Projekten und visionären Ideen aus Bereichen Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Kultur. Wie erfolgt eine Einladung von der Expo zuerst an Österreich und dann weiter an die Bundesländer? Wie ist so der Prozess?
Das ist bei jeder Expo so ein bisschen unterschiedlich, wenn ich ein bisschen weiter aushole, also es gab ja 2015 diese fantastische Expo in Mailand, wo das Breeze Earth Collective aus Graz den kompletten Pavillon, den österreichischen Pavillon designt hat. Markus Jeschaunig, den viele von uns sehr gut kennen, ein ganz toller Künstler, hat dort den komplett Auftritt Österreichs gemacht irgendwie. Und seitdem hat sich Österreich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, einen Kunst- und Kulturschwerpunkt zu machen. Also die einzelnen Länderpavillons haben ja sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Die einen sind mehr auf Wissenschaft, die anderen mehr auf Tourismus, die dritten mehr irgendwie auf Digitales und so weiter. Und ich wurde 2021 gefragt, ob ich für die Expo in Dubai eben eine Ausstellung kuratieren könnte, die sich mit Fragen von Nachhaltigkeit, also materieller Nachhaltigkeit, aber auch gesellschaftlicher, politischer Nachhaltigkeit beschäftigt. Und das habe ich sehr gerne getan. Damals war das Kulturjahr 2020 gerade zu Ende gegangen und aufgrund dessen, das war so gar nicht geplant, aber habe ich relativ viele steirische Positionen nach Dubai eingeladen. Doubtful Practices, Practices of Doubt. Hieß die Ausstellung damals, die extrem erfolgreich war, die einen Monat lang in Dubai im österreichischen Pavillon zu sehen war, 100.000 Besucher und Besucher hatten, wir hatten ein sehr, sehr schönes, großes Symposium noch da, und im Nachgang zu dieser Expo in Dubai, die eben so sehr steirisch war, gar nicht geplant, aber das war eben so, weil die künstlerischen Positionen so gut gepasst haben, ist das Land Steiermark auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich nicht sowas Ähnliches für Expo Osaka auch mir ausdenken könnte. So ist jetzt dieses Projekt entstanden. Also es gibt quasi immer ein Länderpavillon. Diese Länderpavillons haben bestimmte Themensetzungen. Diesmal ist es Musik. Der Österreich-Pavillon hat sehr stark Musik als Schwerpunkt. Und dann haben diese nationalen Pavillons quasi so Länderschwerpunkte. Also jetzt ist momentan ist gerade Kärnten ist jetzt gerade sehr groß. Mhm. Vor zwei Wochen war Niederösterreich sehr groß, weil es dann quasi immer so Schwerpunkte gibt. Und in zwei Wochen, Mitte Juni, wird dann die Steiermark dort vertreten sein. Und das Land Steiermark hat sich eben dazu entschlossen, zwei neue Arbeiten zu beauftragen, weil eben der Osaka Paravent, der im Schloss Eggenberg zu sehen ist, so das große Bindeglied ist zwischen diesen beiden Städten und man dort jetzt nicht einfach eine Arbeit einladen konnte, die es schon gab. Es sind neue Arbeiten kommissioniert worden, einmal von Tom Lohner, der hier bei uns sitzt, einmal von Studio Asynchrom, die ich ganz herzlich entschuldigen soll, die sind noch auf dem Rückweg aus Jordanien und die haben extra für die Expo jetzt zwei neue Werke geschaffen.
Genau, zu diesen Werken kommen wir eh ein bisschen später. Tom, die Frage an dich, wie hast du erfahren, dass du einen künstlerischen Teil für Osaka gestalten sollst?
Das ist extrem spannend. Ich hatte eine Ausstellung in Wien, bei der Harald Mara auch dabei war, ist auch ein Sammler von mir und wir sind auch mittlerweile schon gut befreundet. Und Harald, Präsident der Wirtschaftskammer und Nationalbank, der hat zu mir gesagt, Tom, schön, was du machst, aber it's time to step up the game. Ich so, okay, was meinst du damit? Und hat er gemeint, naja, vielleicht fliegst du mit unserer Wirtschaftsdelegation und schaust dir das mal an, was in Japan los ist. Und das war vor zwei Jahren im August. Also, und er hat gemeint, ja, vielleicht fällt dir dazu was ein, weil du hattest ja schon in Dubai einen kleinen Auftritt, aber vielleicht passt da gut was dazu. Und mit dem Besuch in Osaka und der riesigen Insel, die gerade gebaut wurde, zu der Zeit, auf der jetzt eben die Weiterstellung stattfindet, und dem Treffen der Expo-Minister und dann nach meiner Rückkehr auch eben ein wirklich sehr wunderbares, kreatives Gespräch mit unserem ehemaligen Landeshauptmann Christopher Drexler, entstand die Idee, ein Danke für diesen historisch so wichtigen Paravent, den wir in Eggenberg haben, zu machen. Also eine Antwort darauf. Und das ist eben, die Antwort ist eben der Steiermark-Paravent. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich auch jetzt noch immer unrealistisch an, hier mit euch zu sitzen, über dieses Thema zu reden und auf der Weiterstellung so einen wichtigen, wunderschönen Beitrag leisten zu dürfen. Das ist nicht normal. Und ich habe jetzt ein halbes Jahr an dem Ding gearbeitet, aber es fühlt sich wirklich fantastisch, unrealistisch und schön an. Und ich glaube es erst, dass das alles passiert, wenn wir uns dann, Martin und ich, wenn wir uns dann in Japan dort im Österreich-Pavillon dann anschauen und dann drauf anstoßen. Also es ist fantastisch.
Martin, möchtest kurz den Paravent in Eggenberg erklären, weil eigentlich ist das ja, der Paravent ist ja ein Werk aus dem 17. Jahrhundert, das ja gar nicht so bedeutsam war, unter Anführungszeichen. Die Bedeutung wurde erst gegeben, wer das Schloss Eggenberg kennt. Das ist in einem kleinen Zimmer zwischen zwei großen Zimmern, ist
Genau, ist der einfach. Also im 17. Jahrhundert, was ja eine große Blütezeit der Eggenbergs war, wurde das Schloss saniert und ein bisschen aufgehübscht. Und damals waren Chinoiserien, also Asiatika, unterschiedlichste Art und Weise aus China, aus Japan, aus Korea, waren so das Moment der Zeit und man kaufte im großen Stil Möbel, Vasen, Keramik und eben auch diesen Stellschirm. Der Osaka Busobo ist ein Papierstellschirm, ein achteiliger, der von den Eggenbergern in Teile geschnitten wurde und in die Wand eingelassen wurde. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so die respektvolle Art, wie man mit so einem Kunstwerk umgehen sollte. Der Vorteil daran ist aber, dass es eine der einzigen Darstellungen ist, die überlebt hat, weil das eben in die Wand eingelassen wurde, vor Sonne geschützt war. Alle anderen Darstellungen aus dieser Zeit sind eigentlich zerstört, weil das Papier einfach keine 300 Jahre durchgehalten hat oder es durch das Rumräumen beschädigt wurde. Also es ist die einzige Darstellung des Schlosses Osaka aus dieser Zeit, aus der Toyotomi-Zeit, die so gut erhalten ist. Ein absolutes Juwel. Und im Rahmen der Restaurierung der Prunkräume des Schloss Eggenbergs hat man das festgestellt, was das für ein fantastisches Kunstwerk ist und auch in welcher Reihenfolge, weil er hängt anders an der Wand, als er ursprünglich zusammen war, also wie der Zusammenhalt, und man hat ihn digital rekonstruiert und quasi wieder als achteiligen Stellschirm zu einem großen Bild zusammengesetzt. Das kann man dort im Schloss Eggenberg aber nur so ein bisschen erahnen. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, wenn wir mit Tom und Studio Asynchrom ins Gespräch gekommen sind, diese Geschichte hinter diesem Paravent, den quasi wieder von der Wand runterzukriegen und wieder zusammenzusetzen, wieder erlebbar zu machen, das war so ein bisschen der Auftrag. Und Tom hat das auf ganz wunderbare Weise gelöst, weil er eben selber einen eigenen Paravent, diesmal aus Nussholz, nicht aus Papier gebaut hat. Und Studio Asynchrom hat ihn von der Wand runtergeholt, indem sie Screens, große Videoscreens verwenden, die einzelne Szenen irgendwie des Paravents zeigen und quasi diesen Paravent wieder erlebbar macht. Das war das große, große Ziel dieses Projektes. Und beide Arbeiten sind extrem unterschiedlich, aber sie werden eben dort im österreichischen Pavillon in Osaka gibt es eine Reproduktion des Originals, das quasi in einen Dialog tritt mit den beiden zeitgenössischen Positionen. Und da kommt was zusammen, was, glaube ich, einfach zusammengehört.
Hat dir der Paravo vorher schon etwas gesagt, Tom?
Ganz ehrlich nicht. Mhm. Erst mit der Reise nach Japan ist mir erst bewusst worden, was da alles los ist. Es war eigentlich die Präsentation vom Österreich Pavillon in Wien, bei der so der erste Funke irgendwie so zu mir rübergesprungen ist, weil da basiert eigentlich die Idee von dieser interkulturellen Verbindung, die wir da eigentlich haben. Ja, es war eine spannende Präsentation und ich bin nach wie vor erstaunt und glücklich, dass wir so was Tolles bei uns in Eggenberg haben. Wahnsinn.
Was du es dann anschauen?
Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Jetzt.
Jetzt?
Muss ich beichten? Nein. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe den Paravent studiert, wirklich. Ich habe diese Arbeit gelesen, also diese vielen Seiten, das sind 42 Seiten. Und es ist verrückt. Mein Leben ist so voll. Ich bin so getaktet. Ich hatte noch keine Zeit. Und ich wäre, obwohl ich eine Hommage an diesen Paravent gemacht habe, erst nach der Weltausstellung mir das dann in Ruhe anschauen. Und ich glaube, dass das ein richtig orges, überirdisches Erlebnis sein wird. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon so drauf.
Also wir waren oft da und haben ihn oft angeschaut und aber uns geht es ein bisschen so, wie es Tom geht, wenn man in dem Raum drin steht, weil einfach die Reihenfolge nicht stimmt und auch dieses Drumherum, also ein habe ich den Namen vergessen, aber ein steirischer Künstler hat ja drumherum gemalt und den eingebettet in so fantastische der Paravent erschließt sich im Schloss Eggenberg erst, also Paul Schuster hat uns dann rumgeführt und hat das alles erklärt und so, und man versteht es dann schon, aber erst in dieser digitalen Zusammensetzung als ein Wandgemälde, und wir waren dann auch in Osaka im Schloss eben, dort gibt es einen großen Raum, wo eben auch die Schlösserpartnerschaft zwischen Eggenberg und Schloss Osaka gepriesen wird, erst dann wird einem klar, welche Bedeutung dieses Werk eigentlich hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee hinter dem Projekt, dass man diesen Paravent kontextualisiert, weitererzählt und auch, glaube ich, erzählt, dass der ein Brückenbauer ist. Weil, also ich meine, solche Kulturgüter, man weiß jetzt nicht genau, wie der angeeignet wurde. Also er kam irgendwie über niederländische, also er kam von Japan nach China, von China wurde er von niederländischen Händlern nach Amsterdam gebracht, von Amsterdam kam er irgendwie nach Wien und dann ist er irgendwie gekauft worden. Wie rechtmäßig das alles war, sei dahingestellt. Auf jeden Fall haben die Eggenberger ihn zumindest erworben und nicht geklaut. Aber das könnte ja auch ein Zankapfel sein. Das könnte ja auch seit Jahrhunderten ein Streit zwischen Osaka und Graz um dieses Kultur geben. Aber nein, es ist ein Brückenbauer. Es ist eigentlich ein Teppich, auf dem diese Freundschaft gewachsen ist. Der japanische Botschafter war jetzt gerade wieder vor einem Monat da. Es sind immer wieder japanische Delegationen da. Und man kennt die Steiermark in Osaka aufgrund dieses Paravents. Und das ist, glaube ich, sowas, was diese beiden Länder verbindet. Weil wir müssen ja uns auch klar sein, wir reden hier über eine Expo. Das ist jetzt nicht die Venedig-Biennale oder das MoMA, sondern das ist eine Weltausstellung, wo ein sehr, sehr großes, sehr, sehr diverses Publikum mit doch relativ kleiner Verweildauer sehr, sehr viel sieht. Und man hat da keine Besucher, die 4 Stunden in der Ausstellung sind, sondern die laufen da durch, schauen sich das an und man muss, das habe ich auch Tom und Marlene und Micha gesagt, eben, man muss da, darf da nicht zu abstrakt vorgehen. Man muss eine Geschichte erzählen, muss eine Geschichte von diesem Paravent erzählen und was der über die Steiermark erzählt. Ich glaube, das hat Tom ganz fantastisch gelöst, dass er eben diese Brücke gebaut hat zu seinem eigenen Paravent und andersrum Studio Asynchron, die das so spielbar gemacht haben. Also man kann mit diesen Screens, kann man so computerspielmäßig Dinge animieren, weil man da ein Publikum hat, was teilweise extrem viel Vorwissen hat, also genau weiß, was das Schloss Eggenberg ist, genau weiß, was der Paravent ist, genau weiß, was die Geschichte ist. Und man hat aber auch Besucher teilweise, die sagen, Austria, hat das mit den Kängurus. Nee. Also man hat wirklich die Bandbreite. Man hat ein total uninformiertes Publikum, was gar nicht weiß, wo Österreich liegt. Und man hat so die totalen Experten. Man muss aber beide abholen. Und das ist auch ein Challenge, aber auch eine große Chance einfach.
Ich würde gerne noch einmal kurz in der historischen Kontextualisierung bleiben. Osaka und Eggenberg, warum haben die sich überhaupt gekannt? Wie ging das?
Naja, die beiden, also
das ist so tausende Kilometer voneinander entfernt. Wir sind vor hunderten von Jahren, da war doch alles Kommunikation über die weite Entfernung.
Erstmal gekannt haben sie sich gar nicht. Also der Osaka Paravent ist zu einer Zeit aus dem Schloss Osaka rausgebracht worden, als die Toyotomi-Regierung noch das war eine Zeit in Japan, als Osaka zur Hauptstadt Japans wurde, eine große Blütezeit, eine kulturelle, wirtschaftliche Blütezeit, als Osaka eben zum Metropole von Japan wurde. Das währte aber leider nicht so besonders lange und kurz nach Toyotomis Tod ist das Schloss komplett niedergebrannt worden, also total auch bis auf die Grundmauern vernichtet worden. Also das, was wir heute in Osaka als Schloss Osaka kennen, ist auch nur eine Reproduktion. Und deshalb ist dieser Paravent so wahnsinnig wichtig, weil das quasi eins der wenigen Originalabbildungen ist aus dieser Zeit. Aber man weiß es nicht genau, irgendwie hat es jemand geschafft, vor der Vernichtung des Schlosses diesen Paravent da rauszubringen. Er ist aus irgendwelchen Gründen auf Handelswegen nach Europa gekommen, weil das damals sehr begehrt war. Möbel, Tapisserien, Porzellan, Kunstgegenstände waren sehr gefragt in Europa. Und deshalb ist das natürlich auch so eine Quelle für Wissenschaft. Also es gibt ein ganz großes Forschungsprojekt, was auch mit der Uni Essen, mit der Uni Tokio, mit der Uni Kansai, die sich immer noch mit dem Paravent beschäftigen, weil es eben nur ganz, ganz wenige Abbildungen von Osaka aus dieser Zeit gibt. Also zum Beispiel gibt es einen ganz lustigen Streit darum, das oberste Stockwerk des Schloss Osaka ist auf verschiedenen Abbildungen unterschiedlich dargestellt, also um 45 Grad. Und es gibt einen großen, um 90 Grad. Und es gibt einen großen Streit, ob das, was jetzt heute in Osaka steht, ob der oberste Stock in die richtige Richtung zeigt oder nicht. Weil die einen sagen, es musste in die Richtung zeigen, um auf die Stadt zu gucken. Die anderen sagen, nee, es musste in die Richtung zeigen, weil da war die Brücke. Also es gibt auch so einen Historikerstreit darum, was eigentlich richtig ist. Und ich glaube, das ging Tom so und das ging uns auch so bei der Recherchereise. Man kennt das aus Büchern, man kennt das irgendwie aus dem Schloss Eggenberg und so, man ist da irgendwie oft vorgestanden, aber wenn man dann dort vor Ort in Osaka diese ganzen Tempel und Schreine und Brücken und das Schloss mal live sieht, das macht sowas mit einem, weil der Tempel von Temuji, der hat eine ganz kreisrunde Brücke. Und du stehst vor der Abwehr und denkst so, ja, klar, eine kreisrunde Brücke, da hat der Künstler hat sich da einen Gag erlaubt und dann steht man vor dieser Brücke, die ist wirklich so, du gehst wirklich wie eine Leiter nach oben und dann ist die wirklich wie ein Kreis, wie ein japanischer Sonnenkreis. Okay. Total unpraktisch, man kann über diese Brücke gar nicht gehen, aber die ist wirklich so, wie sie auf dem Paravent drauf liegt. So, ja, scheiße, die ist wirklich so. Oder man steht vor dieser riesigen Pagode und sagt, die hat wirklich 9 Stockwerke. Die haben nicht geflunkert auf dem Bild. Das ist wirklich so hoch und steht wirklich seit 300 Jahren da. das macht schon was mit einem. Das wirklich, das ist wie eine Landkarte der, von Osaka und eine Landkarte der Region Kansai. Und das ist ja dann das, was du eben mit deinem Werk auch probiert hast, so eine Landkarte zu malen.
Meine nächste Frage, wie war dann deine Herangehensweise? Was hast du dir überlegt, hast du zu deinem eigenen Paravent?
Also der Osaka Paravent ist ja in Wirklichkeit die absolute Grundlage für den Paravent, den ich gestaltet habe. Daher auch eben die Farbgebung und auch eben Blattgold-Elemente, die drin vorkommen. Und gleich vorweg mal, der Paravent hat ja bei mir zwei Seiten. Und auf der Vorderseite ist eben das Abbild, ist die Abbildung von Steiermark zu sehen, so wie wir die Steiermark jetzt gerade erleben und interpretiert durch natürlich eben die Art und Weise, wie ich halt im Kunst mal. Und auf der Rückseite ist sowas wie eine kleine grafische Darstellung, kann man sagen, eine Danksagung. Und wenn man sich die Rückseite anschaut, die ich eigentlich jetzt bis jetzt noch nicht wirklich publiziert habe, dann sieht man eben auf der linken Seite des Paravents, der die Originalmaße vom originalen Paravent hätte, nämlich glaube ich 4,20 Meter mal 1,80 Meter oder so, oder 1,82, weiß nicht genau. Auf der Rückseite sieht man eben das Wappen der Steiermark. Natürlich interpretiert, nicht ganz normal Fahrt, wie das ist, obwohl das steirische Wappen okay, aufregend für alle, aber ich habe eben da unten noch Kürbisse dazu gemalt, die zum Land Steiermark passen, aus denen eben so Kürbiskernöl rausrinnt, richtig. In der Mitte des Paravents ist ein großes grünes Herz, auch wieder grün triefend, eben symbolisierend für die grüne Steiermark. Und ganz rechts ist das Abbild eben vom Schloss Osaka. Also ich habe mich auch mit dem Schloss da beschäftigt, weil ich wollte es auch so naturgetreu interpretiert in meinem Stil halt eben darstellen, wie es ist. Und von links nach rechts geht ein Pfeil und es heißt so viel wie die Steiermark bedankt sich mit Liebe an Osaka für das Geschenk, das wir von ihnen da haben. Vorderseite ist geografisch alles angeordnet, wie man die steirische Landkarte jetzt eben erblicken würde. In der Mitte ist eben Graz abgebildet mit dem Uhrturm und aber auch eben angelehnt an den originalen Paravent mit den ganzen, mit Ausschnitte des Lebens, Dinge, die wir halt in der Steiermark erleben. Also man hatte ja auch ein Trachtenpärchen, das sich gerade dreht, ne, damit man so ein bisschen die sieht, wie sind die Leute angezogen jetzt in Tracht halt, wenn es um die Kultur geht bei uns in der Steiermark. Und dann schweift das aus links und rechts, also rechts unten, also so wie die Himmelsrichtungen in der Steiermark halt sind. Man hat eben die Weinstraße rechts unten, man hat die Riegersburg rechts oben, man hat dann auf der linken Seite, also dann eben im Westen und so weiter, Dachstein, die das massive Gebirge und vielleicht die Gondel, die von A nach B fährt, auf die ich mich nicht drauf getraut habe bis jetzt, weil ich doch ein bisschen Höhenangst habe, ne? Sag ich mal so, ganz ehrlich. und es ist eben, es ist sehr lebhaft, es lebt von den Details auch. Es ist ein Bild, das neugierig machen soll und ständig dazu einlädt, es neu zu entdecken. Also es ist gebündelt und voll mit Kleinigkeiten, die diesen Paravent nicht langweilig werden lassen sollen.
Auch in den nächsten 300 Jahren.
Ich hoffe.
Ja, und damit erfüllt er natürlich auch so ein bisschen so eine Funktion, die der historische Paravent auch hatte. Also es waren jetzt diese Stellschirme, sind ja teilweise mitgereist mit den Herrschaften. Und man hat das quasi mitgenommen wie eine Landkarte seiner Heimat. Also auch auf dem Original-Paravent sind sehr, sehr unterschiedliche Orte miteinander, die sind durch so goldene Bänder miteinander verwoben. Mhm. Also man hört, sieht das zusammen, aber es ist teilweise relativ weit weg. Das ist nicht alles in Osaka selber, sondern die einzelnen Tempel sind relativ weit weg. Und so ein bisschen wie dieser Stellschirm vielleicht vor 300 Jahren gereist ist und das Reich, das Tomitomi-Reich, Toyotomi-Reich beschrieben hat, macht das Tom jetzt quasi mit seinem Paravent. Und das ist, glaube ich, so ein Ding. Das ist ja auch nicht ganz einfach für so eine Expo, was zu produzieren, was auf eine sehr sehr zugängliche, sehr feine Art und Weise so schnell so viel erzählt. Aber wir hatten ja im Volkskundemuseum so eine Art Preview, weil wir gesagt haben, wir würden das gerne auch in der Steiermark vorher mal zeigen, weil ganz viele Menschen werden nicht nach Osaka reisen können, um sich dort anzusehen. Und man merkt sofort, wie die Leute darauf reagieren und wie klar das ist, auch dass Tom sagt, er hat in den Originalmaßen den Paravent wieder zusammengesetzt. Den werden wir so nie erleben, weil er wird nicht von dieser Wand runternehmbar sein. Und das macht schon auch was klar irgendwie über das Original und ich finde diesen Dialog, der ist einfach unglaublich wichtig und schön.
Wie lange hast du dran gearbeitet?
7 Monate. Ich habe im Juni angefangen und bin dann, ich wollte eigentlich im Dezember fertig sein. Aber ein Bild, ein Gemälde ist erst dann fertig, wenn es fertig ist. Mhm. Ne? Und dann habe ich noch ein bisschen Überspielzeit gehabt. Glücklicherweise haben wir nicht schon im Jänner nach Osaka reisen müssen. Und dann habe ich mich auch zwingen müssen, eigentlich den Pinsel aus der Hand zu legen, weil ich weiß nicht, ob ich bei so einem Werk jemals fertig bin. Weil man kann unzählig viele Details reinbauen, aber es ist wichtig, glaube ich, eben jede Region rauszuholen und dann war das Feedback zum Glück auch sehr gut, weil wie wir das ausgestellt haben, war die Ausstellung, muss ich nur kurz sagen, im Museum, da im Volkskundemuseum war wunderbar, total weil schön. Beide Positionen nebeneinander ausgestellt worden sind und dass beide Positionen aber auch so eine unterschiedliche und wunderschöne kreative Herangehensweise, glaube ich, bietet an den originalen Paro. Aber wir hatten auch den Vorteil, wie du schon gesagt hast, dass sehr viele Leute aus ganz Steiermark und Österreich und darüber hinaus vielleicht auch kommen haben können und sich das anschauen können. Und ich habe gutes Feedback bekommen von den einzelnen Regionen, weil ich kenne viele Leute. Ne? Und dann bin ich oft angeschrieben worden oder ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit einem Foto. Und da war dann jemand da aus der Riegersburg-Gegend oder aus der Hochsteiermark und die haben Selfies gemacht und gesagt, schau, da, du hast das raufgemalt, wir sind so stolz auf dich. Danke, dass du uns mitnimmst nach Japan. Ich kann nicht mitreisen, aber unsere Region ist dort. Weißt du? Also, es ist so schön, Leute glücklich zu machen mit dem, was man aus Leidenschaft gern macht. Ne? Martin nickt.
Auf jeden Fall. Und das ist also auch wirklich diese Preview im Volkskundemuseum war einfach total fruchtbar, also auch für Studio Asynchron, weil ganz viele Leute dann auch noch so angefangen haben, Fragen zu stellen, die wir uns gar nicht gestellt haben. Und auch denen geht es genauso wie dir. Man könnte an jedem einzelnen Screen, könnte man noch weit, also sie haben das ja in dieser Pixel-Ästhetik umgewandelt, also die kleinen Figuren laufen dann da rum und dann geht man zur Melonenhändlerin und muss dann Melonen abkaufen und dann muss man den grünen Tee zum Teehaus bringen und das Wasser aus der Quelle und dann kann man Tee brauen und so weiter. Und hinter jedem dieser Informationen könnte man ja noch ein Level und noch ein Level und noch ein Level machen. Wir haben gesagt, also wir machen jetzt pro Screen nur 3 Level irgendwie, aber man könnte das unendlich fortführen. Natürlich gibt es, je länger man sich mit dem Paravon beschäftigt, noch viel mehr Geschichten, die man erzählen könnte. Kulturelle Geschichten, politische Geschichten, von wem wurde das überhaupt beauftragt, welchen Sinn hatte das, warum sind bestimmte Sachen so dargestellt. Der Original-Paravon zeigt auch ein sehr großes Bild der nicht nur der höfischen Gesellschaft, auch drumherum. Also es gibt Landwirtschaft, es gibt sogar einen bettelnden Mönch, es gibt verschiedene Stände, es gibt Künstler, Gaukler, Sänger, Priester, Hofstaat. Also das ist auch wie so ein Bild der Steiermark, eben auch bei dir in allen ihren Facetten vorkommt. Wir haben jetzt nicht nur das Schloss Eggenberg, was wir jetzt irgendwie mitnehmen, sondern die ganze Steiermark mit. Und das ist, da kann man, glaube ich, sehr viel Zeit mit verbringen. Also.
Man spürt ja auch, wie intensiv ihr euch mit dem Paravon beschäftigt habt. Bevor wir jetzt zur Position von Studio Asynchron kommen, würde ich gerne dem Tom noch einmal fragen. Nämlich deine, du hast deine künstlerische Herangehensweise eh schon ziemlich gut erklärt. Ich weiß ja aus deiner Biografie, dass du ganz viel Auftragswerke oder Vorbestellungen und so weiter machst. Hast du das Gefühl, gibt dir das Freiheit oder engt dir das ein?
Es ist eine super Frage. Es ist eine super Frage, Petra, weil am schönsten sind natürlich die Arbeiten, die komplett frei entstehen. Ne? Weil du weißt ja eh, wie das ist. Du bist ja selbst eine Kreative. Man hat eine Vision oder eine Emotion und dann möchte man das übersetzen, weil es ist so stark, dass man das möchte man teilen mit der ganzen Welt. Und deswegen, ich liebe es, freie Arbeiten zu machen. Und ich hab ein ganzes Buch voll mit Ideen und Skizzen, die ich jetzt noch machen werde, ne, wenn ich jemals dazukomme. Ne. Und dann gibt es aber eben, also ich bin ganz transparent hier und ich bin dankbar, dass ich von dem, was ich mache, leben kann. Ne. Und die Arbeiten, die ich mache, die sind zu 50% freie Arbeiten. Und die anderen 50% der Arbeiten, die ich mache, sind Aufträge. Das Tolle natürlich jetzt ist, ich habe einen Stil entwickelt, den man, glaube ich, gut erkennt. Ich bin bekannt für große Augen, inspirierte 1920er Jahre, bin großer Fan von Art Deco oder Art Deco. Das Ganze gibt mir einen Mixer so von Tim Burton, sage ich mal, so ein bisschen grotesk. Und dann kommt das raus, was ich mache. Das ist halt so das, wie ich das empfinde. Und jetzt dank der Entwicklung eines eigenen Stils sind Leute auf mich aufmerksam geworden und die treten dann schon mich heran und sagen, hey Tom, also würdest du einen Auftrag auch annehmen und zwar zum Thema so und so. Das Angenehme ist, die erwarten sich von mir jetzt schon ein Werk, das Tom Lohner ausschaut. Also die wollen jetzt nicht ein Werk haben, bei dem sie sagen, ja, ich möchte das so haben und ich möchte das so haben, sondern die kommen schon zu mir, weil sie wissen, okay, da, ich möchte ein Werk haben, das, das eben aus seiner Feder entspringt. Und aus dem Grund sind sie anderen 50% der Werke Aufträge mit einem Thema, das mir vorgegeben ist, aber die sind trotzdem extrem frei. Und das ist das, was ich so liebe, dass ich Aufträge machen kann, die trotzdem sehr, sehr frei sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Marke zusammenarbeite, das war dann das Bombay Sapphire zum Beispiel, die haben so eine Tom Lohner Edition rausgebracht. Und das ist auch nochmal ein anderes Thema, weißt du, Kommerz und Kunst, ne? wie passt das zusammen? Aber ich habe das Thema Bombay Sapphire bekommen, ich habe tun können, was ich wollte, ich habe mich zurückgelehnt, kann ich mich erinnern, mit einem kühlen Glas Bombay Sapphire, Eiswürfel, klanker, klanker. Und dann habe ich so einen Schluck genommen, meine Augen waren zu, ich kann mich noch erinnern, da habe ich mit Tchaikovsky reingegeben und ich habe mit Klassik nicht viel am Hut gehabt, aber meine Frau hat mir das beigebracht. Und dann habe ich, auf einmal ist vor mir dieser Bombay Sapphire Dschungel aufgegangen und ich bin mit der Machete durchgegangen und habe einen Tempel entdeckt und Fantasietiere mit Kerzen darüber, die das Ganze so heilig erscheinen lassen. Und ich habe dann Textnachrichten, Messages halt eben versteckt. Das ist so etwas, für das ich auch bekannt bin, dass ich Typografie einbaue. Und letztendlich war es ein Werk, das Bombay Sapphire dazu gesagt hat, eben damit Werbung gemacht. Aber ich habe es mir angeschaut, ich kann es mir auch heute noch anschauen und sage, wow, geiles Bild. Ich bin selber voll stolz drauf, dass das von mir entstanden ist. Und es ist frei, obwohl es ein Auftrag war. Also so fühlt sich das für mich ungefähr an. Ungefähr so.
Jetzt hast du ja quasi vor gut 10 Jahren dich entschieden, Künstler, also Grafikdesign hinter dir zu lassen und Künstler zu sein. Wie entwickelt sich deine künstlerische Sprache? Was ist deine Herangehensweise? Oder was inspiriert dich jetzt?
Absolut. Alles. Also, nein, es ist wirklich so, das Leben. Ich bin bekannt dafür gewesen, dass ich immer Träumer war. Ne? Und ich habe es nicht so leicht gehabt, früher oft, weil ich eben in meiner eigenen Welt war. Ich habe so eine eigene Fantasiewelt gehabt. Und die hat sich bis heute bei mir gehalten. Und das, was früher so eher belächelt worden ist, ist jetzt das, was wo manche Leute sagen, hey, wow, cool, dass du sowas hast. Und ich bin froh, dass ich das nicht verloren habe. Und ich habe wollte schon immer Künstler sein, aber man hört dann um sich herum, das mit der Kunst, weißt du, jeder will Künstler werden, jeder will Schauspieler werden, jeder will Musiker werden. Und zum Glück haben meine Eltern immer gesagt, egal was du machst, mach das, was du machst, sehr gerne und mit Freude. Und zum anderen habe ich dann, ich habe Grafikdesign halt eben an der Ortwein gemacht und habe mich dann, und das ist schon sehr kreativ und ich war schon bekannt als ein Grafikdesigner, der auch analog viel arbeitet, damit immer Handschrift drinnen ist und damit nicht alles gleich ausschaut. Und ich bin dann mit meinem Bruder Andy nach London gegangen und dort habe ich mich von Agentur zu Agentur hochgearbeitet, war zum Schluss dann Art Director für eine Video und Music, also Music Video und Event Production Company namens CC Lab. Und habe dann aus dem heraus eine eigene Grafikagentur gegründet und es war super, es war kreativ, es war im Musikbereich und ich bin selbst ja auch Schlagzeuger und dann habe ich habe aber immer nebenbei gemalt und ich wollte noch viel lieber nur von der Kunst leben. Das hat noch mehr gebrannt, gell? Und vor 10 Jahren habe ich dann meinen Manager kennengelernt, Klaus Billinger, der weiß, wie man Firmen aufbaut und er hat gesagt, Tom, Fokus. Wenn du Kunst machen möchtest, dann investiere einfach ein halbes Jahr deiner Zeit in Kunst und wenn es gut geht, ist cool und wenn es nicht gut geht, machst du halt wieder Grafik. Und ich habe nach 2 Monaten dann schon gewusst, hey, wow, das funktioniert, weil ich habe all meinen Freunden erzählt, was ich mache und damals waren die Werke von mir noch viel günstiger als jetzt, aber ich habe verkaufen können, ne? Und wichtig ist, dass die Bilder einfach rausgehen. Und so das war irgendwie so mein Sprungbrett dann hinaus in die Welt der Kunst. Und ich habe sicher, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Stück Grafikdesign und Industrial Design in die Kunst mit reingenommen, weil meine Werke doch extrem konzipiert sind. Ich schreibe fast ein Drehbuch über ein Werk, bevor ich es angehe. Die sind, sie haben so diese Construction Lines und sind extrem stilisiert und entworfen. Und das ist so das Stück der Grafik, das ich mitnehme. Und auch, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe so ein bisschen dieses immer im Hinterkopf, wie kann man etwas kommunizieren zu einem Publikum, weil ich ja aus der Werbung so ein bisschen komme und aus der Grafik. Und jetzt ist es so, dass ich schaue, dass ich eben ein sehr authentisch, hundertprozentiges Tomlona-Werk rausbringe, das, bei dem ich aber weiß, da springt der Funken über und das, da kann ich Leute triggern. Und meine Kunst polarisiert auf jeden Fall, gefällt nicht jedem und das ist schon okay.
Tom, danke. Jetzt, damit kann das tolle Überleitung zum Studio Asynchrom, die ja in dem Fall auch für Osaka ein multimediales Projekt gemacht haben, wo sie quasi eine völlig andere Auseinandersetzung mit dem Paramo angestrebt umgesetzt haben, mit ganz viel Technik auch. Ja. Und ich stelle es ja mal kurz vor, oder? Mhm. Studio Asynchrom. Das sind eben Marlene Leitner und Michael Schittnick, die national, international tätig sind. Wie wir wissen, sie sind gerade auf der Rückreise von Jordanien, deswegen können sie leider nicht mit uns im Studio hier sein und persönlich Rede und Antwort stehen. Und ich habe gleich einmal den ersten Absatz von ihrer Homepage genommen, weil ich finde, das beschreibt sie so gut. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Wir hatten ja so Projekte im Steiermark-Büro in Brüssel im Rahmen von Art Steiermark und da waren auch Sie mit so einem dystopisch-utopischen Projekt vertreten und einer virtuellen, also mit dieser virtuellen Brille, auch sehr toll. Und Sie sind ja auch Teil vom Schaumbad. Und ich werde jetzt kurz vorlesen, ja, weil das konnte ich nicht auswendig lernen. Asynchrom ist ein transdisziplinäres Experiment und wurde von Marlene Leitner und Michael Schittnick gegründet. Ihre Schwerpunkte beziehen sich auf künstlerische Grenzüberschreitungen und urbanistische Spurensuche. Die Ausdrucksformen reichen dabei von Zeichnung, Malerei, Fotografie, Installation bis hin zu Animation. Dieses spartenübergreifende Arbeiten ermöglicht ein multiples Blickfeld hinsichtlich der angestrebten Bearbeitungsfelder. So prallen plurale Realitäten und Wirklichkeiten aneinander, stoßen sich ab und überlagern sich. Und jetzt, Martin, übergebe ich dir das Wort, dass du das Projekt, was in Osaka auch zu bespielen ist und auch partizipativ scheint, dass du das bitte ein bisschen näher beschreibst, was die beiden sich für dort überlegt haben.
Ich finde es schön, dass du diesen Satz vorgelesen hast, an dem arbeiten Micha und Marlene uns auch immer wieder ab. Studio Asynchrom ist ein Experiment. Ich glaube, diesen Satz haben sie irgendwie vor 15 Jahren mal geschrieben, als sie beide noch, die kommen ja von der Architektur,
genau,
haben Architektur studiert. Und ich sage immer, bei den Katalogen, die wir machen oder sowas, irgendwie, wir müssen nochmal was Neues finden, irgendwie, weil nach 15 Jahren ist man irgendwie kein Experiment mehr. Aber das ist es trotzdem. Also Studio Asynchrom hat sich immer weiterentwickelt und sie kommen sehr stark von der Zeichnung her. Also das ist das, womit sie berühmt geworden sind, mit diesen handgezeichneten, teilweise sehr großformatigen Arbeiten. Im Kulturforum New York haben sie ja diese über mehrere Stockwerke diese riesige Wand gemacht und so weiter. Haben aber dann sich immer weiterentwickelt und das geht jetzt gerade halt eben in so eine digitale Richtung. Also Micha studiert dabei in Game Design in Hamburg, wird jetzt an die Angewandte nach Wien wechseln, in die Experimental Game Cultures und sieht diesen Zeichenstil oder diese Zeichenpraxis, was immer noch das Herzstück ihrer künstlerischen Arbeit ist, eben in andere Welten, in digitale Welten und so weiter übertragen. Und als wir eben angefangen haben, ich finde es auch so schön, dass Tom gesagt hat, dass er vor 2 Jahren angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, das ist bei Studio Asynchron genauso, haben wir überlegt, was tun wir denn mit diesem Osaka Paramo, weil es ging uns eben darum, nicht jetzt irgendwie eine Kopie zu machen oder jetzt irgendwas total Abstraktes darüber zu erzählen. Und da haben Micha und Marlene halt von Anfang gesagt, ja, diese Vorstellung, die wir auch von Japan haben, einer sehr technologisierten, ein gepixeltes Land, wir waren jetzt ja dann eben auf der Vorreise da, so digital ist dieses Japan gar nicht. Also ein großer Teil von Japan ist extrem analog, viel analoger als jetzt vielleicht Österreich ist. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dieses Hochtechnologie Japan. Und dieser Pixel-Stil hat uns wahnsinnig gut gefallen, weil auch wir in der Analyse des Original-Paravents gesehen haben, da ist mit so Versatzstücken gearbeitet worden. Also es gibt ein Typ von Männergewand, ein Typ von Frauengewand und das ist immer derselbe Typ, der hat nur andere Farben. Also wie, als hätte man so ein bisschen Copy-Paste. Die haben auch nicht alle 500 Figuren neu entworfen, sondern das so, auch dass man es lesen kann, das sind die royalen Figuren, das sind die bürgerlichen Figuren, das sind die ärmeren Figuren und die haben dann immer dasselbe Gewand und so weiter und so fort. Also auch bestimmte Kopfformen, bestimmte Frisuren, kommen da immer wieder vor. Marlene und mich haben das in unendlichen Excel-Tabellen alles aufgegliedert, wie viel Figuren, in welche Art und so weiter. Und das hat schon was von der Computerspiellogik oder was von wie heute Game Engine funktionieren. Man hat einen gewissen Werkzeugkasten an Gebäuden, an Fahrzeugen, an Pferden, an Tieren, an Bäumen und die kommen dann immer wieder in dieser Welt vor. Und darüber sind wir auf diese Pixel-Ästhetik gekommen, weil es auch ein bisschen so darum geht, was haben wir eigentlich für ein Bild von Japan? Also was würde man in Österreich, wenn man jetzt an Japan denkt oder sich das Osaka vorstellt? Wir waren ja auch vorher nicht da gewesen, sind jetzt erst Anfang des Jahres gereist. Und das haben sie übersetzt. Und diese Pixel-Ästhetik haben 20 Screens, also 20 Szenen aus dem Paravent genommen, die besonders viel erzählen und haben die spielbar gemacht mit einem relativ großen Team. Das sind 7 Pixel-Artists, Animation-Artists, Game-Engine-Künstler. Und in jedem dieser Szenen muss man, um die Geschichte zu verstehen, bestimmte Dinge tun. Man muss Figuren an die richtige Stelle platzieren, man muss Melonen kaufen, man muss grünen Tee zubereiten, man muss das Schloss Osaka zusammensetzen und eben den oberen Teil, das oberste Stockwerk richtig draufsetzen. Lauter sagen, man muss in einem kleinen Boot herumfahren, muss Fische einfangen und wenn man dann sonst viel Fische hat, dann kriegt man ein tolleres Boot und dann muss man noch mehr Fische einfangen und dann kriegt man das königliche Boot mit dem Toyotomi selber halt in seiner goldenen Prunk Barke dann da gefahren ist. Also, und es ging eben auch darum, auf eine niedrigschwellig spielerische Art und Weise die Geschichten hinter dem Paravent zu erlebbar zu machen. Weil zu jedem Game-Level muss man halt eben auch mal so einen kleinen Text lesen und sagen, das ist jetzt so und so und das ist so und so und das war der. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Aber in diesen Spielwelten kann man sich einfach auch verlieren. Also es ist natürlich mit jedem neuen Screen, sagt man, da könnte man, und jetzt haben sie jetzt ein Feuerwerk, musste jetzt noch her. weil natürlich in Japan das Feuerwerke, diese Feuer Hanabi, die Feuerblumen so eine große Bedeutung haben. Jetzt, wenn man den einen Level ganz zu Ende gespielt hat, dann kommt ein Feuerwerk über den Schloss und so und da kann man natürlich programmieren, bis man umfällt und ich glaube auch, diese Arbeit wird dann später noch an anderen Orten immer weiter wachsen. Aber jetzt sind wir bei 20 Screens und das ist schon sehr stattlich.
Und kann man alleine das ganze Spiel durchspielen? Wie lange braucht man dafür? Hast du das schon probiert?
Also wir hatten jetzt ja 8 Screens im Volkskundemuseum dabei, da hat man so 20 Minuten gebraucht für alles zusammen. Wie lange es bei allen 20, weiß ich nicht mehr. Wird, glaube ich, auch nicht jeder machen. Also es ist auch so, das sind immer Einzelstationen, also es kommen ja dann auch immer, sind ja immer 10, 20 Leute in so einer Ausstellung. Ich glaube nicht, dass jeder jeden Screen spielen wird. Vielleicht bleibt auch jemand irgendwo länger hängen und spielt dann. Aber es geht eben darum, das erlebbar zu machen. Also genau wie Tom gesagt hat, es geht darum, eine Brücke zu bauen und den Leuten was anzubieten, damit sie die Geschichte dahinter verstehen. Und da sind wir einfach wahnsinnig froh, dass das möglich ist, weil also eben diese, vielleicht noch da ein Ausflug dahin, diese Expo-Projekte stehen ja auch so ein bisschen in der Kritik, gerade in Zeiten von knappen Kassen und so weiter. Was soll das denn? Steiermark, in Osaka, können wir nicht daheim irgendwie in Trofeiach was machen? Warum muss man denn was in Osaka machen? Ich sage aber immer wieder von meiner Warte als Kurator, das ist so, so wertvoll für die Künstlerinnen und Künstler, das ist so wertvoll für das Land Steiermark, diese internationalen Kontakte zu haben und auch eben dorthin zu reisen, dort Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen. Bei dem Projekt in Dubai, es gibt eine riesengroße österreichische und deutsche Community in Dubai und auch eine Kunst-Community. Also sind wirklich Sammlerinnen und Sammler gekommen und haben dann gefragt, Herr Barsch, was kostet denn diese Arbeit? Ich so, wer sind Sie denn? Man lernt, das bringt so viel und auch die Beschäftigung, sowohl Tom Lohne als auch Studio Asynchron haben sich vorher mit dieser Geschichte, dieses Paravents relativ wenig beschäftigt, muss ganz ehrlich sagen. Und das hat einen nachhaltigen Impact. Also Ernst Loger, der mit mir in Dubai war, der ja an der Montanuniversität Petrol Engineering unterrichtet oder da im Department ist, der auch mir als erstes sagte, Martin, also ich bin in Leoben und ich setze mich seit Jahren kritisch mit Ölkultur auseinander, ich werde den Teufel tun, nach Dubai fahren mit dir, stell doch mit jemand anders aus. Und dann hat man natürlich auch ganz lange Gespräche mit den Künstlern und Künstlern, warum das Sinn macht. Und Ernst war dann am Ende total begeistert, einen ganzen neuen Werkzyklus jetzt derweilen in Dubai produziert, der auch von der österreichischen Galerie jetzt dort vertreten wird, weil die Leute dann eben doch auch anders drauf gucken auf so ein Land. Also sagen, ja, Dubai, böse und die Ölkultur und so. Japan ist alles total digital und Hightech. Nee, ist es nicht. Also wenn man mal da gewesen ist, kriegt man einen anderen Einblick und da entstehen wieder neue Werke draus. Und ich glaube, das ist das, weil du hast Christopher Drexler erwähnt, das war auch, glaube ich, das, was Herr Drexler da damals als Kultur-Landesrat mit seiner Internationalisierungsstrategie immer wieder gewollt hat, dass dieser Austausch über den Tellerrand hinaus stattfindet, weil die eigentlich spannenden Projekte entstehen dann eigentlich erst danach. Also geht es Tom genauso. Ich glaube, wenn diese Expo mal rum ist, dann ist man auf einem Level, dass man irgendwie das nächste Ding machen kann mit Japan, weil man dann ein Verständnis hat. Und dann geht das weiter. Und so, für sowas sind diese Ex-Projekte einfach Gold wert, weil sie so einen Impuls geben für was dann mit dem Land Steiermark vielleicht gar nichts mehr zu tun hat, aber dann in den nächsten Jahren weiter wachsen kann.
Ich fliege auch mit meinem Sketchbook rüber. Das muss dabei sein. Ohne dem geht das nicht. Ne? Ja.
Das ist die Frage, wie die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen passiert. Also wie sowohl Dubai als auch Japan, scheinbar gibt es ja da quasi, nennen wir das ganz einfach, Klischees. Man glaubt, über ein Land etwas zu wissen. Also mit welchem Wissen fliegt ihr jetzt nach Japan, im Gegensatz zu dem, was ihr vor 2 Jahren gewusst habt?
Also ich glaube, es war für uns beide total wichtig, dass wir diese Vorreisen gemacht haben. Das war auch in Dubai so, wo ich gesagt habe, man sitzt so an seinem Schreibtisch zu Hause und denkt sich so, also gerade bei dir ist es nochmal anders, du bist ja Künstler, aber ich als Kurator, man macht dann so, man könnte das machen und man könnte irgendwie in Dubai total kritisch politisch sein und Queerness und Protest und was Kurator, was man sich so zusammenspinnt irgendwie, sitzt so im Augarten und stellt sich so irgendwie Osaka vor. Und wenn man dann vor Ort ist, merkt man, es ist totaler Quatsch. Da sind ganz andere Fragen, ganz andere Dinge sind interessant, ganz andere Dinge sind virulent. Und man überprüft sich dann auch so ein bisschen selber irgendwie als Kurator oder als Künstler. Es entstehen, wie du auch sagst, es entsteht ja ganz viel, ich sag mal, Darlings, die gekillt werden, die es dann nicht in dieser eine Ausstellung schaffen, aber die dann natürlich Material sind für das nächste Ding. Also auch Studio Asynchron ist total fasziniert von Tokio und wir sind mit der Universität Tokio, mit der Kunstakademie dort im Gespräch, dass man vielleicht ein Nachfolgeprojekt macht und sagt, man kommt noch mal länger wieder. Also auch wir haben gesagt, Tom, du warst ja auch dort, wir waren jetzt 10 Tage da und Japan ist ein wahnsinnig schönes, faszinierendes, aber auch ein sehr verschlossenes Land. Also wir haben alle gesagt, man müsste eigentlich mal 3 Monate dort sein, weil jetzt ist man so, man hat so an so einer Oberfläche gekratzt und man hat so einen Geruch oder so eine Idee oder so eine Emotion bekommen, aber richtig verstanden ist man weit davon entfernt. Also wir haben, glaube ich, so die oberste Patina des Paravents haben wir jetzt geschafft zu lüften, aber man spürt das so vom Herzen her, da sind noch 20 Layers drunter und man hätte total Lust, das weiterzumachen. Und ich glaube, deshalb sind diese Ex-Projekte sind so Türöffner. Und dann passiert danach so viel mehr.
Absolut. Es ist fast magisch, weil man fliegt nach Japan und man glaubt, dass man weiß, wo man hinfliegt, so wie du gesagt hast, Martin. Du kommst dann dort an und für mich war oder ist rückblickend Japan wie Retrofuturismus zu erleben. Du kommst an und es ist so viel digital und noch unserer Zeit voraus. Und andererseits, du kennst es sicher, stecken die so in Problematiken fest, die wir in den 90ern schon gelöst haben. Ne? Designtechnisch greife ich mir ab und zu auf den Kopf und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie funktioniert denn das? Also es ist fast wie in so einem Comic-Fest zu sitzen und dann noch dazu die Kultur, die Sprache, es ist komplett anders. Wir Europäer sind ja dort wie die Rüpel weil Japaner sind leise. Niemand redet im Zug. Die Shibuya-Kreuzung mit diesen 7 Zebrastreifen, es gehen 700 Leute über den Zebrastreifen im selben Moment.
Keiner
berührt sich.
700 Leute gehen in 8 verschiedenen Richtungen über diese Kreuzung und niemand berührt den anderen. Das ist total Magic.
Ich habe ein Video gemacht, wie ich drüber gehe. Ich wollte es meiner Familie zeigen und dann höre ich das Zwitschern der Vögel drauf. Und ich denke mir, wieso höre ich eigentlich Vogelgezwitscher in so einer Metropole? Gell? Das würde man sich am Times Square nicht erwarten. Gell? Dann komme ich drauf, die einzigen, die dort reden, sind mein Manager und ich, ne? Und die Vögel. Es ist leise und es ist sauber und man fühlt sich sicher. Das Gewand, es ist reduziert. Und das ist ein spannender Kontrast zu den Animationen, die man dann wieder eben auf den Screens sieht. Es ist auch das Treffen und die Sprache, diese nonverbale Sprache, die man dann mit seinem Gegenüber hat, komplett anders als bei uns in Österreich. Dieser Respekt, der da ist, das Verneigen, das Verbeugen. Wie weit darf man sich verbeugen? Wie tief ist das schon zu tief? Oder einmal verbeugen reicht das? Oder muss man sich viermal verbeugen? Das Entgegennehmen der Visitenkarte, das ist, wie wir das gelernt haben, mit beiden Händen empfangen und immer anschauen, nie mir aus den Augen geben und es ist ganz ein eigener Kodex. Und dann, auch wie du gesagt hast, Martin, man lernt die Leute kennen, aber die Japaner, die sind doch wirklich in sich geschlossen, oder wie siehst du das? Es ist die wollen sich treffen und austauschen, aber ich glaube, da reinzukommen in den Zirkel ist oft gar nicht so leicht.
Also genau, das ist auch was wir wahnsinnig faszinierend fanden, dass es eine unglaublich große Palette an Kodizes, an Verhaltensformen, an Körpersprache, an nonverbaler Kommunikation. Also bevor man überhaupt mit jemandem ins Gespräch kommt, sind da so viele Steps vorher. Wie trete ich ein? Wie adressiere ich wen? In welcher Form? Mit welcher Kopfhaltung und so weiter?
Und Reihenfolge.
Das ist total, total faszinierend. Das war auch, glaube ich, was, also in den Gesprächen mit Christopher Drexler damals, dass uns das total wichtig war, diesen Respekt vor dieser Kultur und auch den Respekt vor dem Original und auch vor dieser Problematik, dass dieses Original nun mal jetzt in Eggenberg ist und da auch nicht weg kann. Also weil es gibt schon von japanischer Seite immer wieder mal die höfliche Frage, ob das denn jetzt nicht vielleicht irgendwie mal dahin zurückreisen könnte, wo es denn hingehört. Das geht aus restauratorischen Gründen einfach nicht so einfach. Aber dass man mit dieser Geste von Dankbarkeit, die auch Tom eben mit seinem Werk irgendwie ausdrückt, irgendwie sagt, man verbeugt sich erstmal vor dieser wahnsinnigen Hochkultur und vor dem, was wir da als Schatz in Eggenberg haben und versucht so ein bisschen was zurückzugeben, mit unserer österreichischen Hemdsärmlichkeit vielleicht so ein bisschen manchmal auch. Und das ist aber auch schön. Also auch die Menschen freuen sich total, wenn man versucht, auf ihr Level zu kommen, wohl wissend, dass man damit nicht aufgewachsen ist und das nicht schafft irgendwie.
Das heißt, jetzt fliegt er ja wieder nach Japan und das wird ja sehr spannend mit der Eröffnung des Paravans und wird wahrscheinlich sehr viel aufregende Tage. Mit was möchtet ihr zurückkommen? Das ist auch schon meine Abschlussfrage. Mit was wollt ihr zurückkommen und was nehmt ihr mit in die Zukunft?
Wunderschöne Frage auch. Also ich werde sicher einen Rucksack voller Überraschungen mitbringen, von dem ich jetzt noch gar nicht sagen kann, was das alles sein wird, weil ich werde dort wie ein Schwamm alles aufsaugen. Ich freue mich auch, diesmal ein bisschen länger dort sein zu dürfen, weil ich ja gleich, ich habe wenig Urlaub, aber diesmal habe ich gesagt, also ich setze eine Woche vorher schon dort ran. Und ich werde ein wahrscheinlich eher volles Sketchbook mit Ideen mit nach Hause bringen, weil Inspiration lautet hinter jeder Ecke. Viele kleine Gimmicks für Freunde und Verwandte. Und einen Kurzfilm, den ich sicher schneiden werde, im Flieger zurück, bei diesem 14,5 Stunden Flug, den wir haben. Und einfach extrem viel Dankbarkeit, das weiß ich jetzt schon. Ich bin jetzt schon dankbar, dass ich da mit dabei sein darf. Und es ist etwas, das ich nie vergessen werde in meinem ganzen Leben. Nicht. Auf jeden Fall nicht. Na.
Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir mit ganz viel Begegnungen zurückkommen. Also weil das natürlich dann, man dort vor Ort, man plant das immer, man hat das Protokoll von der Politik und so und die so Politiker und so weiter. Es gibt schon vom Land Steiermark natürlich, Herr Ehrenhöfer fährt mit und Herr Kornhäusel und so weiter und gibt so ein politisches Protokoll und so weiter. Aber die eigentlich schönen Begegnungen sind dann ja abends beim Bier irgendwo in dieser Seitengasse oder so oder man trifft so Leute zufällig, was man gar nicht gedacht hat, oder man sitzt mit irgendjemandem nacht im Taxi und kommt ins Reden. So Begegnungen habe ich eigentlich bei allen meinen internationalen Projekten gehabt. Die geplanten Sachen, die geplanten Eröffnungen und die Häppchen und das Sekttrinken ist auch immer alles schön, aber die Dinge, die bleiben, die passieren dann irgendwie zufällig, weil man sich irgendwie verläuft oder weil man irgendwie doch irgendwie ein Bier zu lange da sitzen bleibt oder weil man irgendwie, weil es irgendein Problem gibt. Also natürlich ist so eine Expo auch nicht ganz einfach rein logistisch, wie man das alles hinbringt, aber man lernt dann immer Menschen kennen. Ich hatte in Dubai einen total lieben nigerianischen Security Guide, der für mich nachher am Schluss so das Herzstück dieses österreichischen Pavillons war, weil der war der mich da irgendwie vor Sonnenaufgang reinbringen konnte und nach Sonnenaufgang wieder rausbringen konnte. Der wusste, wo der Schraubenschlüssel ist, wo man die Aircondition anmacht, wo die Steckdosen sind. Und ich habe mit dem wirklich, das war so, der war für mich so das Herzstück, dieser nigerianische Security-Mensch, der da in Dubai lebt und Security für den österreichischen Pavillon machte, der war für mich das Herzstück des österreichischen Pavillons, weil der mir so wichtig war. Und ich glaube, so Leute werden wir in Osaka auch kennenlernen und in Tokio auch kennenlernen, die gar nicht zu dem großen Reisezirkus gehören, sondern die man so nebenbei kennenlernt und mit denen macht man dann vielleicht das nächste schöne Ding.
Ja, ich danke euch beiden, dass ihr noch Zeit gefunden habt vor der Abreise nach Japan hier ins Studio zu kommen. Ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen fürs Zuhören. Das war wirklich sehr spannend, die Einblicke. Und wer möchte, kann natürlich den Original-Paravent im Schloss Eggenberg anschauen und dort verweilen. Und ich hoffe, dass die Werke von Studio Asynchrom und Tom Lohner danach auch noch in der Steiermark oder irgendwo in Österreich zu sehen sein werden.
Ja. Bestimmt, wir arbeiten dran.
Danke vielmals.
Danke schön. Danke, Baba. Danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.